inklusiv informiert.
Inklusiv informiert. Flucht und Behinderung im Dialog.
Ein Podcast für Fachkräfte und Unterstützerinnen an der Schnittstelle Flucht, Migration und Behinderung mit dem Ziel, Informationen zur Lebenssituation von geflüchteten Menschen mit Behinderung zu vermitteln, Beratungs- und Unterstützungsangebote aufzuzeigen, gesetzliche Regelungen für geflüchtete Menschen mit Behinderung zu erläutern und kritisch zu hinterfragen, innovative Ansätze zur beruflichen und gesellschaftlichen Teilhabe vorzustellen, kurz das Wissen für die Beratungs- und Unterstützungspraxis zu erweitern.
Inklusiv informiert.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Inklusiv informiert, Flucht und Behinderung im Dialog. Mein Name ist Jessica Schröder und ich führe Sie heute ein wenig durch das Programm. Wir möchten uns auch in dieser Folge noch einmal mit dem Thema Inklusion von Menschen mit Fluchthintergrund und einer Beeinträchtigung in den Arbeitsmarkt beschäftigen. Für die meisten von uns ist die Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit einer der Grundvoraussetzungen eines erfüllten Lebens. Es unterstützt uns dabei, unsere Existenz zu sichern, Anerkennung zu bekommen, Wertschätzung zu erhalten und zu erfahren, wie leistungsfähig wir sind. Ganz besonders für Menschen mit Fluchthintergrund, die unfreiwillig aus ihren Ländern fliehen mussten, ist es besonders wichtig, sich im Ankunftsland eine neue Perspektive aufbauen zu können. Dazu gehört natürlich auch die Aufnahme einer Ausbildung oder die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit. Gerade für Menschen mit Beeinträchtigung und Fluchthintergrund ist es jedoch ganz besonders schwer, eine passende Ausbildung zu finden oder einen ArbeitgeberIn, die gewillt sind, Menschen mit Fluchthintergrund und einer Beeinträchtigung zu beschäftigen. Oft fehlt es an dem nötigen Wissen, was für Hilfen bereitstehen, oder auch am Vertrauen in die Fähigkeiten und Potenziale dieser Zielgruppe. Auch ist es leider oft so, dass gerade Menschen mit Fluchthintergrund es nicht immer leicht haben, die notwendigen Leistungen zur Überwindung ihrer behinderungsbedingten Nachteilsausgleiche zu erhalten, also zum Beispiel technische Hilfen oder den Umbau eines Arbeitsplatzes, sodass beispielsweise auch Menschen, die einen Rollstuhl nutzen, ihn barrierefrei erschließen können. Wir haben uns daher mit zwei Personen getroffen, die sich sehr gut in diesem Themenfeld auskennen und in diesem Bereich aktiv sind. Geran N. Gölge von der Beratungsstelle NAMI, die in Berlin sitzen, und die ganz gezielt Menschen mit Beeinträchtigung und Fluchthintergrund und deren Angehörige beraten, und Johanna Böttcher vom Bridge-Netzwerk, die die Netzwerkaktivitäten des in Berlin ansässigen Bridge-Netzwerks koordiniert und gemeinsam mit vielen anderen Akteurinnen eine Arbeitsgruppe Flucht und Inklusion gegründet hat, um ganz besonders die Zielgruppe geflüchtete Menschen mit Beeinträchtigung auf ihrem beruflichen Weg zu unterstützen. Jetzt lassen wir aber erst einmal Johanna Böttcher und Geran N. Gölge selbst zu Wort kommen, um sich, ihr Netzwerk und ihre Beratungsstellen vorzustellen.
Ich bin Johanna Böttcher und ich koordiniere das Netzwerk Bridge, Berliner Netzwerk für Bleiberecht. Ich bin beschäftigt bei der Berliner Integrationsbeauftragten. Für diese Rolle, also für die Koordination eines Netzwerks von Beratungsstellen, die Geflüchtete dabei unterstützen, Arbeit und Ausbildung zu finden, Schulabschluss nachzuholen und dabei immer auch die aufenthaltsrechtlichen Besonderheiten und die Aufenthaltsbefestigung im Blick behalten. Unser Netzwerk hat 5 Beratungsstellen. Es gibt aber noch 2 andere Netzwerke in Berlin, die aus demselben Programm gefördert werden, mit denen wir ganz eng zusammenarbeiten. Das sind nochmal weitere 5 Beratungsstellen. Und wir sind alle gefördert vom Bundesarbeitsministerium und dem Europäischen Sozialfonds Plus aus einer Richtlinie, die heißt, wir Netzwerke integrieren Geflüchtete in den regionalen Arbeitsmarkt. Solche Richtlinien, muss man dazu sagen, gibt es schon lange. Seit 2005 unterstützen Netzwerke unter demselben Namen Bridge, Berliner Netzwerk für Bleiberecht, Geflüchtete dabei, den Weg in den Arbeitsmarkt zu finden. Und da gab es eben unterschiedliche Förderprogramme, unterschiedliche Ausrichtungen. Wir haben uns immer wieder beworben in unterschiedlichen Konstellationen. Das heißt, also in unserem Netzwerk sind auch teilweise sehr erfahrene Träger und Menschen dabei. Also es gibt auf der Webseite des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, wenn man da sucht nach Förderprogramm Wir, dann findet man da eine Projektliste und kann sich angucken, wo in Deutschland welche Netzwerke sind. Und dann ist es aber so, dass diese Netzwerke haben jeweils eigene Konzepte geschrieben und bieten jeweils eigene Sachen an. Was alle Netzwerke immer anbieten, ist Berufsberatung. Also genau das, was du angesprochen hast. Ich bin hierher gekommen als geflüchtete Person. Ich möchte irgendwie in Deutschland arbeiten, weiterlernen, Ausbildung machen und eine Weiterbildung machen. Dann können Sie sich immer an die Wir-Netzwerke wenden. Also teilweise haben Sie eigene Qualifizierungsmaßnahmen. Das gibt es in Berlin auch bei dem anderen Netzwerk. Oder Sie unterstützen halt einfach, beraten über Zugänge, unterstützen beim Suchen von Jobs. Auch in Bezug auf Studium können Sie beraten. Also so eine grobe Beratung zur Anerkennung von ausländischen Abschlüssen machen wir auch, aber dann verweisen wir eben auf andere Netzwerke. Also die Netzwerke sind immer zusammengesetzt aus unterschiedlichen Trägern, die möglichst auch aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Also da sind auch Jobcenter dabei, Handwerkskammern etc. Die Idee ist, dass wir uns in unserem Wissen gegenseitig ergänzen und gleichzeitig auch noch ganz eng mit anderen Partnern zusammenarbeiten. Die Idee ist schon, dass wir wirklich richtig ganzheitlich beraten können, aber wenn es um spezialisierte Beratung geht, dann eben zu den jeweiligen Stellen schicken, die sich da richtig gut auskennen. Das Thema, also Geflüchtete mit Behinderung, ist auf Betreiben einiger Netzwerke aus dem Vorläuferprogramm jetzt auch in die Richtlinie gekommen. Alle Netzwerke sind dazu aufgerufen, sich mit dem Thema stärker zu beschäftigen. Und viele tun das auch, also fast alle eigentlich, aber manche sind noch ziemlich am Anfang einfach. Es gibt da bundesweit auch eine AG Flucht und Behinderung aus den Wir-Netzwerken heraus, wo wir uns gegenseitig austauschen und Wissen erarbeiten und uns Inputs auch reinholen. Weil zu diesem Thema Flucht, Arbeitsmarkt und Behinderung gibt es einfach bundesweit fast gar nichts. Das ist wirklich Pionierarbeit. Deswegen finde ich es total toll, dass wir das in unserem Programm haben und weiter vorantreiben.
Ich bin Ceren Şengölge. Ich komme aus der Türkei und dann wohne in Berlin seit 5-6 Jahren. Ich habe in der Türkei Politik studiert, Politikwissenschaften. Danach bei der USA-Botschaft gearbeitet im Flüchtlingsprogramm. So, ich hatte immer irgendwie was für Migration. Ich habe mich immer für diese Themen interessiert und dann dort habe ich die ersten Erfahrungen im Bereich Flucht gesammelt. Das macht mir auch viel Spaß, wenn ich in irgendeinem Weg geflüchtete Menschen helfe, die begleite, irgendwie ihre Leben kennenlerne oder sowas. Das macht mir Spaß. Ich habe erst hier in Deutschland, in Berlin bei MINA, Erfahrungen mit Menschen mit Behinderungen gemacht, im Professionellen. Natürlich hatten wir auch in der Türkei Geflüchtete mit Behinderungen, aber die waren auch nicht so viel und unser Programm war nicht so speziell für den konzipiert. Unser Projekt NAMI steht für Neue Arbeit, mehr Inklusion. Bridge Berliner Netzwerke für Bleiberecht bei der Berliner Beauftragten für Integration und Migration unterstützt Geflüchteten, die am Arbeitsmarkt besonders benachteiligt sind und Geflüchteten mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen und deren Angehörigen auch brauchen eine intensivere, vielseitigere Unterstützung und eine enge und vielleicht längere Zusammenarbeit. In dem traditionellen Hilfesystem fehlt leider ein ganzheitlicher Ansatz und vielleicht niederschwellige Perspektive, so Schnittstelle Flucht, Behinderung und Arbeit. Unser Projekt beginnt genau an diesem Punkt, weil unser Verein MINA Lebenvielfalt e.V. ist als eine Migranten-Selbstorganisation gegründet. Unsere Kollegen haben langjährige Erfahrung in Beratung zum Themen wie Behinderung, Gesundheit, Migration, Bildung, Beschäftigung. Deswegen unser Projekt ist ein spezielles und einziges Teilprojekt in Berlin im Bridge-Netzwerk, dass wir von einer Seite Geflüchteten mit Behinderungen in ihrer Arbeit- und Ausbildungsplatzsuche unterstützen und von anderer Seite ihre Fragen nach Behinderung und Gesundheitssystem klären. So, wir können Menschen ab 15 Jahren im Projekt nehmen, aber nur mit einem Wohnsitz in Berlin. Wir nehmen Geflüchtete nach verschiedenen Aufenthaltsstatusen, Gestattung, Duldung und auch Aufenthaltstiteln nach verschiedenen Paragraphen, Humanitärschutz oder manchmal Fixierungsbescheinigung, aber niemand mit Niederlassungserlaubnis oder sowas. Das dürfen wir nicht im Projekt nehmen, weil sie nicht mehr geflüchtet sind. Unser Angebot ist ja kostenlos für den vom Bundesministerium von Arbeit und Soziales und Europäisches Soziales Fonds gefördert. Wir sind bis Ende 2026 gefördert, so wir haben eine längere Zeit zusammenzuarbeiten. Eben nach einem Austritt vom Projekt können diese Geflüchteten gerne wieder zu uns kommen und dann Unterstützung in Anspruch nehmen. Wir beraten und unterstützen insgesamt bei der beruflichen Zielfindung, bei der Suche nach Ausbildungsplätzen, Praktikumsplätzen, der Suche nach Arbeitsstellen. Wenn man nicht erwerbsfähig ist, dann nach Suche nach Werkstätten, Weiterbildungen, natürlich Sprachkursen. Wir unterstützen auch bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen. Und dann, wenn überhaupt gibt, wir klären auch Fragen der Finanzierungsmöglichkeiten in der Bildungswesen. Da wir immer Geflüchteten mit Behinderungen arbeiten, versuchen wir, sie bei der Ämterbehörden begleiten, wenn es seitlich zu uns auch passt. Wir haben ja alle körperliche, auch sinnliche, seelische Behinderungen.
Ja.
Haben wir schon im Projekt. Wenn es mit körperlicher Behinderung ist, dann interessieren sie sich mehr im ersten Arbeitsmarkt, weil sie arbeitsfähig sind. Aber wir hatten ja auch Kinder, naja, sie sind natürlich Erwachsene, aber für Familien Kinder mit seelischer Behinderung, geistiger Behinderung als erwerbsunfähig definiert. Und dann, wir hatten ja für den Werkstattplätze gesucht und sogar eine vereinbart. Das macht jetzt in der Werkstatt im Berufsbildungsbereich. Und wir begleiten auch die Angehörigen in der Arbeitssuche. Manchmal ist es ist so, wir suchen erst einen Werkstattplatz für das Kind, sodass die Mutter oder der Vater hat auch die Chance, irgendwie einen Deutschkurs zu besuchen oder irgendwo zu arbeiten. Deswegen ist es gut, wenn wir mit anderen Kollegen bei MINA parallel arbeiten können. So, sie bekommen eine ganzheitliche Unterstützung für die ganze Familie.
Um natürlich überhaupt Zugang zu den Leistungen der Arbeitsagentur oder des Jobcenters zu erhalten oder auch zu Leistungen der Eingliederungshilfe, also zum Beispiel sowas wie Assistenzleistungen oder Leistungen für die Teilhabe an Bildung oder sozialer Teilhabe, braucht es ja gewisse Voraussetzungen. Also, dass Menschen mit einem bestimmten Aufenthaltsstatus Zugang zu diesen Leistungen immer per se erhalten, ist nicht gegeben. Und ich habe mir mal von Johanna Böttcher im Detail erklären lassen, wer denn Zugang zu welchen Leistungen haben kann und was für Leistungstypen es eigentlich gibt.
Das klingt alles immer wahnsinnig komplex, ist es auch. Also es ist in Gesetzen unglaublich aufgesplittet, wer wann wie Zugang hat. In der Praxis würde ich sagen, das ist jetzt nicht das allergrößte Hindernis, was für ein Aufenthaltspapier eine Person hat. Aber es macht die Sache natürlich schwierig. Also wenn man von Fördermaßnahmen der Agentur für Arbeit profitieren möchte zur Teilhabe am Arbeitsleben, also die sich auch an Menschen mit Behinderungen richten oder auch an allgemeine Maßnahmen der Agentur für Arbeit, dann muss man im Prinzip Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Das heißt, man darf kein Beschäftigungsverbot haben. Ein Beschäftigungsverbot haben Menschen in den ersten Monaten, nachdem sie einen Asylantrag gestellt haben. Da ist es wirklich ein riesengroßes Problem. Ein Beschäftigungsverbot haben Menschen, die hierher geflohen sind aus Ländern, die als sichere Herkunftsstaaten deklariert wurden. Die haben unbeschränkt ein Beschäftigungsverbot. Also die kommen gar nicht in den Arbeitsmarkt und damit auch überhaupt nicht an Maßnahmen der Agentur für Arbeit an. Sonst gibt es noch diese weitere Konstellation, dass manchen geduldeten Menschen der Zugang zum Arbeitsmarkt verwehrt wird, weil gesagt wird, sie sind nur noch in Deutschland, weil ihre Identität nicht geklärt sei. Das ist aber inzwischen in Berlin, die Handhabung hat sich deutlich verbessert. Also da kann man deutlich leichter mit der Ausländerbehörde, also mit dem Landesamt für Einwanderung im Gespräch kommen und klar machen, welche Schritte man wirklich unternommen hat, um die Identität zu klären. Und dann wird auch dieses Beschäftigungsverbot aufgehoben. Aber wenn eben in der Aufenthaltsgestattung oder in der Duldung nicht mehr der Satz steht, Beschäftigung nicht gestattet, sondern wenn da drin steht, Beschäftigung nach Genehmigung der Ausländerbehörde oder eben in Berlin das Landesamt für Einwanderung gestattet, dann kann man da auch sich an die Arbeitsagentur wenden. Und zwar eben auch dann, wenn man Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommt und dadurch eben nicht das Jobcenter zuständig ist. Und man muss dann auch keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben, sondern einfach so, man kann zur Arbeitsagentur gehen, sich dort Arbeit suchen, für arbeitslos melden und kann dann dort unterstützt werden mit fast allen Maßnahmen. Also es gibt eine Maßnahme, die ist leider für Menschen mit Behinderung ziemlich relevant. Das ist die Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung. Wenn Menschen aufgrund von einer bestimmten Einschränkung so viel Unterstützung brauchen, dass das in einem normalen Betrieb oder in einer normalen Schule nicht mehr geht, dann ist das eine spezielle Ausbildungsform. Da sind Menschen, die keine Aufenthaltserlaubnis mindestens haben, ausgeschlossen. Aber bei allen anderen Maßnahmen gibt es dann eben teilweise Wartezeiten. Die Wartezeiten nehme ich jetzt nicht so ernst, weil sowieso in den ersten 1,5 Jahren des Aufenthalts in Deutschland ist so wahnsinnig viel zu klären. Da geht es, glaube ich, noch nicht direkt. Und Deutsch lernen für fast alle und sowas, da geht es noch nicht direkt irgendwie nicht so schlimm, wenn da noch was. Aus meiner Sicht. Es gibt ja auch noch die Eingliederungshilfe. Zum Beispiel, wenn man Leistungen zur Teilhabe in Bildung braucht, wie zum Beispiel eine Schulbegleitung oder wenn man Leistungen zur sozialen Teilhabe braucht, da ist dann der Träger der Eingliederungshilfe zuständig und in Berlin sind das die Teilhabefachdienste, Soziales bzw. Jugend. Und dafür, für die Eingliederungshilfe, die ist im StB 9 geregelt, braucht man eigentlich eine Aufenthaltserlaubnis, die auch noch auf Dauer angelegt sein muss. Das muss man halt begründen. Das ist, glaube ich, nicht so schwierig. Menschen im Asylverfahren oder mit einer Duldung sind ausgeschlossen direkt von Leistungen nach StB 9. Es können aber diese Leistungen trotzdem eingekauft werden und bezahlt werden sie dann vom Sozialamt bzw. vom Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten, also von der Behörde, die auch das Asylbewerberleistungsgesetz auszahlt. Das ist in Berlin in Verfahrensweise oder noch ein anderes Wording ganz gut geregelt, dass da einfach klargestellt ist, wenn Menschen im Asylverfahren oder mit Duldung Leistung der Eingliederungshilfe brauchen, dann können die übernommen werden aus dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das ist aber in anderen Bundesländern teilweise nicht so gut geregelt, muss man dazu sagen.
Können die das dann auch schon, bevor sie diese Analogleistung beziehen können?
Ja, also davor hat Berlin nochmal klargestellt, das ist ja wirklich rechtlich hochkomplex. Es gibt beim Leistungsgesetz jetzt in Paragraph 6 sonstige Leistungen. Da steht jetzt leider nicht explizit drin, dass sonstige Leistungen gewährt werden können, wenn sie aufgrund einer Behinderung benötigt werden. Ich würde mir sehr wünschen, dass dieses Gesetz so geändert würde. Aber Berlin hat eben die Sozialämter angewiesen, im Lichte der UN-Behindertenrechtskonvention diesen Satz zu interpretieren. Da steht nämlich unter anderem, wenn es gesundheitlich oder für die Bedarfe von Kindern notwendig ist, da auch noch reinzulegen, wenn es aus behinderungsbedingten Gründen notwendig ist. Also für manche Leistungen ist es notwendig, dass man als schwerbehindert gilt und dafür muss der Grad der Behinderung festgestellt werden. Da wendet man sich in Berlin an das Inklusionsamt. Die stellen dann fest anhand von Aktenlage, also das heißt von, was man ihnen einreicht, an Gutachten, Stellungnahmen von Fachärzten etc., welcher Grad der Behinderung anerkannt wird. Und ab einem Grad der Behinderung von 50 gilt man als schwerbehindert. Ab einem Grad von 30 kann man eine Gleichstellung beantragen zu Schwerbehinderten. Dass man eingestuft wird als schwerbehindert, ist eben wichtig für Zugang zu manchen Förderleistungen, wie zum Beispiel, wenn man von den Integrationsfachdiensten begleitet werden möchte oder wenn zum Beispiel der Betrieb, bei dem man arbeitet, weitere Unterstützung braucht vom Inklusionsamt, dann muss eben eine Schwerbehinderung vorliegen. Für die meisten Maßnahmen der Agentur für Arbeit ist es übrigens nicht notwendig, aber eben für manche ist es Voraussetzung. Also die Feststellung des Grades der Behinderung zu beantragen, ist halt für Geflüchtete schwieriger als für andere Menschen, weil sie eben im Asylverfahren erstmal nur eingeschränkte Leistungen bekommen. Und damit ist auch der Zugang zur Krankenversicherung eingeschränkt. In Berlin, glücklicherweise, gibt es Verträge mit den Krankenkassen und die Menschen kriegen auch von Anfang an eine Krankenkassenkarte. Und da sind sehr wenig Einschränkungen definiert. Aber in anderen Bundesländern ist es teilweise deutlich härter. Die gehen ganz eng nach dem Gesetzestext vom Asylbewerberleistungsgesetz, dass eben nur bei akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen eine Behandlung notwendig wäre. Und das ist natürlich nicht das der Fall, wenn man einfach nur eine Diagnose braucht, um den Grad der Behinderung feststellen zu können. Das heißt, rechtlich ist das nicht so schwierig. Man kommt an Fachärzte und die können auch bezahlt werden, aber über das Asylbewerberleistungsgesetz. Aber es ist in Berlin eben richtig schwierig, Termine bei Fachärzten zu finden. Und die Verständigung ist einfach ein wahnsinniges Problem. Die Dolmetscherkosten können übernommen werden, man kann das beantragen, aber in dem Prozess werden alle Beteiligten wahnsinnig und deswegen lassen es die Arztpraxen meistens und sagen, bringt irgendjemanden mit, was natürlich auch wieder hochproblematisch ist. Dann ist die Frage, wie gut die Gutachten dann werden ohne vernünftige Sprachmittlung. Dann dauert der Prozess natürlich sehr lange. Also als mein Grad der Behinderung festgestellt wurde, hat 6 Monate gedauert und da waren alle Unterlagen da und alle Diagnosen. Ich habe gehört, das dauert jetzt auch deutlich länger. Und dann gibt es noch ein weiteres Problem. Man bekommt dann einen Schwerbehindertenausweis ausgestellt und der ist nur so lange gültig, wie die Aufenthaltserlaubnis gültig ist, beziehungsweise wie die Aufenthaltsgestattung gültig ist. Die Aufenthaltsgestattung bekommt man im Asylverfahren und die ist immer nur 6 Monate gültig. Das heißt, man ist eigentlich nur 100 Wochen dann damit beschäftigt, diesen Schwerbehindertenausweis verlängern zu lassen. Glücklicherweise ist es in Berlin inzwischen so geregelt, dass Menschen mit einer Duldung den Schwerbehindertenausweis auf 3 Jahre ausgestellt bekommen.
Ich habe mit Frau Schengölge natürlich auch darüber gesprochen, wie sie in der Beratung mit den Restriktionen in Abhängigkeit zum jeweiligen Aufenthaltsstatus der Ratsuchenden umgehen. Und dabei kam natürlich auch das Thema Sprach- und Integrationskurse für geflüchtete Menschen mit Beeinträchtigungen zur Sprache.
Es ist schwer, ganz besonders mit Duldungen, mit Arbeitsverbot und so weiter. Es ist echt schwer. Aber wir versuchen immer erst mit Arbeitgebern zusammenzukommen und dann uns erzählen, erstmal die Motivation zeigen, Mut sagen. Wir sagen ja unser Gesicht, wir erzählen unsere Kompetenzen. Ja, was kann diese Person hier in Deutschland machen? Was bringt diese Person mit? Schon wertvolle Erfahrungen und dann noch eine neue Sprache vielleicht. Und dann, warum ist es wichtig, dieser Person eine Chance, einen Vertrag zu geben? Und dann mit diesem Vertrag gehen wir zum Agentur für Arbeit. Dann versuchen wir, eine Erlaubnis zu bekommen, Arbeitserlaubnis. Aber dann auch ganz vom Anfang in der Asylverfahren würde ich sagen, es ist immer wichtig, Deutschkurse rechtzeitig zu organisieren, weil Deutschkenntnisse ist das Wichtigste in der Integration im Arbeitsmarkt. Und dann diese Deutschkurse dauern immer ja 8-9 Monate. Und dann vielleicht sind wir schon irgendwo im Asylverfahren, haben wir vielleicht eine bessere Perspektive.
Frau Böttcher hat mir von den Schwierigkeiten und Herausforderungen für beeinträchtigte Personen erzählt, um überhaupt solche Sprachkurse besuchen zu können und mir auch noch einmal erklärt, wer eigentlich Zugang zu den Integrations- und Sprachkursen hat.
Eine ganz, ganz große Schwierigkeit, die am Anfang steht, ist das Thema Deutschkenntnisse. Da würde ich gerne noch mal ausholen zum Thema Deutschkurse. für Menschen mit Beeinträchtigungen. Die Standarddeutschkurse werden vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, vom BAMF, durchgeführt. Das sind die Integrationskurse und die Berufssprachkurse. Bei den Integrationskursen gibt es spezielle Kursformate für blinde Menschen und spezielle Kursformate für gehörlose Menschen. Also die sind nicht bundesweit verfügbar. Nicht in jedem Bundesland gibt es Träger, die anbieten. Es gibt teilweise auch richtig, richtig lange Wartelisten. Und es ist natürlich auch ein großes Problem, wenn man bestimmte Einschränkungen hat, wie man dann eigentlich auch stundenlange Fahrtwege auf sich nehmen soll. Oder ist da die Möglichkeit, in einer Art Internat zu wohnen oder so. Das ist alles ganz schön schwierig. Und also in Berlin haben wir, glaube ich, aktuell für Integrationskurse für Gehörlose Wartezeiten von über einem Jahr. Und ich meine, wir haben die immerhin. Wir haben in Berlin auch Berufssprachkurse für blinde Menschen. Es gibt noch seltener als die Integrationssprachkurse. Also da sind schon mal so große Engpässe, die erstmal dafür sorgen, dass gerade Geflüchtete mit Beeinträchtigungen einfach viel, viel länger brauchen, um näher an den Arbeitsmarkt ranzurücken. Weil gut, in einigen Berufen kann man mit Englisch ein bisschen was machen. Und in Berufen, die keine Qualifizierung erfordern und wenig sprachlastig sind und wo dann vielleicht Mitarbeitende sind, die auch noch die eigene Sprache sprechen, da kann es auch funktionieren. Aber sonst geht es eigentlich normalerweise nicht. Also das ist ein ganz großes Hindernis. Und das super Hindernis ist aber, dass es keine speziellen Kurskonzepte gibt für Menschen mit kognitiven Einschränkungen, mit Lernbeeinträchtigungen. Die werden einfach in die normalen Kurse geschickt, die extrem verschult und grammatiklastig sind und sprachlich hochkomplex. Da ist nichts von einfacher Sprache. Und scheitern und scheitern und scheitern und dann ist aus, dann ist das Kontingent ausgeschöpft und mehr gibt's nicht. Das ist ein riesengroßes Problem, was halt gerade bedeutet, dass Menschen, die eben noch viel stärkere Unterstützung bräuchten, um eine Berufsausbildung zu schaffen oder eben um in den Arbeitsmarkt zu kommen, da einfach wirklich alleine gelassen werden. Das wird ungefähr alle 2 Jahre angepasst oder manchmal auch kürzer. Ich muss da auch immer in die Tabelle nachgucken, wie es da genau ist. Also mit Aufenthaltserlaubnis geht's immer. Und inzwischen geht's auch mit Aufenthaltsgestattung. Man muss aber nachweisen, dass man arbeitsnah ist, für die Berufssprachkurse zumindest. Und dafür muss man zum Beispiel erreicht es, wenn man sich arbeitslos gemeldet hat bei der Arbeitsagentur. Ja, also Berufssprachkurse, da gibt es Zugang für Menschen mit Aufenthaltsgestattung und Duldung. Also bei den Integrationskursen geht es mit Duldung normalerweise nicht, außer bei ganz speziellen Duldungsformen. Aber da hat man eigentlich die Deutschkenntnisse schon. Da gibt es dann spezielle Berufssprachkurse, die auf niedrigerem Niveau starten. Also das ist nicht mehr das ganz große Hindernis wie früher. Das war jahrelang einfach so, dass Menschen im Asylverfahren und mit Duldung ausgeschlossen waren und eigentlich gar keine Chance hatten, Deutsch zu lernen. Das hat sich wirklich sehr, sehr stark verbessert. Aber eben noch nicht in gleichem Maße verbessert für Menschen mit Beeinträchtigung.
Neben der Erlangung der deutschen Sprache gibt es leider weitere vielfältige Barrieren, mit denen Menschen mit Beeinträchtigung und Fluchthintergrund bei ihrer Ausbildung und Arbeitsplatzsuche konfrontiert sind. Barrieren, die sich bereits schon teilweise dann ergeben, wenn Menschen mit Beeinträchtigungen erstmal ihren Hilfebedarf einschätzen lassen wollen durch den berufspsychologischen Dienst der Arbeitsagentur. Weitere Barrieren bezüglich mangelnder Barrierefreiheit oder auch der Einstellung der Arbeitgeberinnen hindern Menschen mit Beeinträchtigung und Fluchthintergrund daran, unkompliziert ihren Weg in eine berufliche Inklusion zu finden. Was für Barrieren das genau sind, wie diese gestaltet sind und wie in der Beratungspraxis versucht wird, diesen zu begegnen, erläutern uns Frau Böttcher und Frau Cengölge jetzt im Detail.
Es funktioniert sehr schlecht, also nach unseren Erfahrungen. Ja, es gibt besondere Maßnahmen für Menschen mit Beeinträchtigung, die eine Ausbildung machen wollen. Das sind auch gute Maßnahmen. Aber zuerst mal muss die Arbeitsagentur feststellen, inwiefern die Beeinträchtigung, die die Person hat, sie bei dem Absolvieren einer Ausbildung oder oder Beginn einer Arbeitsaufnahme einschränken würde. Da interessiert die nicht, ob ein Schwerbehindertenausweis vorliegt oder nicht, sondern die wollen konkret wissen, wo hakt es sozusagen bei der Person, wo braucht sie besondere Unterstützung und was kann sie eigentlich auch schaffen. Und dafür werden die Menschen zum berufspsychologischen Dienst der Agentur für Arbeit geschickt. Und dabei spielt es jetzt wiederum keine Rolle, ob man noch im Asylverfahren oder mit Duldung ist oder ob man schon beim Jobcenter ist. Auch die Jobcenter schicken zu diesem berufspsychologischen Dienst der Arbeitsagentur. Und die sollen einschätzen, welche Potenziale die Menschen haben und welche Unterstützungsbedarfe sie haben. Das klingt an sich super, aber in diesen Tests, die dort standardisiert eingesetzt werden und von der Zentrale der Agentur für Arbeit entwickelt wurden, wird unter anderem werden die Deutschkenntnisse getestet. Und zwar auf eine Art, die wieder extrem grammatiklastig ist und textlastig und wo eigentlich immer niedrigere Sprachniveaus rauskommen als bei den zertifizierten Tests, mit denen die Integrationskurse oder Berufssprachkurse abschließen. Und das ist wiederum ein Problem, weil sich bei den Arbeitsagenturen und Jobcentern so die Meinung verbreitet hat, die nicht gesetzlich geregelt ist oder in bestimmten Anwendungshinweisen, dass man für alle diese Fördermaßnahmen, die in Richtung Ausbildung gehen, ein B2-Niveau bräuchten. B2-Niveau kriegt niemand. Und damit ist dann Schluss. Das ist wirklich bitter. Die andere Sache ist, dass da eben in diesen Tests auch Intelligenztests mit drin sind. Die sind also angeblich wirklich sprachunabhängig, also mit Zahlen und Symbolen und so. Ich weiß nicht, die sind geheim, da kommt man auch nicht so richtig ran. Aber ganz oft ist es schon so, bevor diese Tests durchgeführt werden, dass dann die Leute dort im berufspsychologischen Dienst sagen, nee, mit der Person können wir uns ja nicht verständigen. Dolmetschen ist nicht zugelassen während dieser Tests, also nur so, während die Tests erklärt werden, kann eine Sprachmittlung dabei sein, danach aber nicht mehr. Also wir haben da auch in dieser bundesweiten AG der Wir-Netzwerke drüber geredet, das ist auch anerkannt, das Problem ist bekannt. Es gibt aber noch gar keine Lösung. Also das heißt, diese Zugangsworte, berufspsychologischer Service zu den Fördermaßnahmen, die ist quasi verschlossen, weil entweder gesagt wird, wir können die Person nicht einschätzen, weil die spricht ja kein Deutsch, oder weil gesagt wird, die kann zu wenig Deutsch, da können wir ihr keine Förderung geben. Die Erfahrungen sind wirklich ziemlich schlecht. Also die Erfahrungen sind, dass ganz oft Menschen, geflüchtete Menschen, die arbeiten wollen, vom berufspsychologischen Dienst die Einschätzung bekommen, sie sind nicht erwerbsfähig, erstens. Das heißt, Werkstatt für Menschen mit Behinderung wäre, also WFBM wäre der Weg. Dann aber zweitens auch dort nur der Beschäftigungsbereich. Also keine Berufsförderung, keine Berufseinschätzung, auch nicht der Arbeitsbereich, sondern wirklich einfach irgendwas, wo die Menschen tagsüber beschäftigt sind. Diese Einschätzung konnte dann durch intensive Beratung einfach auch gezeigt werden, nee, Leute, die so eingeschätzt wurden, haben eine Berufsausbildung begonnen und sind dann auch erfolgreich bereit dabei. Duale Berufsausbildung und so. Also die Einschätzungen, ja, sind nicht hilfreich.
Die zweite Herausforderung ist ja diese persönliche Zielsetzung und die Rolle von Behinderung im Berufsleben und die Suche nach passenden Arbeitsplätzen. Diese Kombination folgen die fehlenden Deutschkenntnisse immer, weil die Angehörigen von Menschen mit Behinderungen und die kulturelle Beibringung sind so beschützend. Es kommt oft vor, dass diese Personen oder pflegende Angehörigen an ihre persönlichen Seele oder Wünsche und die Vereinbarkeit von Arbeit und Behinderung nicht so denken. Sie denken immer, ich muss mich um mein Kind kümmern oder ja, jemand muss sich um mich kümmern oder sowas. So dieser Gedanken ist ja manchmal kulturell immer dabei. Deswegen müssen wir ja erstmal so viel Zeit nehmen, dass die Person ihre oder seine Wünsche zu uns öffnet. Und dann, wenn sie irgendeine Stelle mit geringer Deutschkenntnisse zu besetzen im Augenblick haben, dann sehen wir das, dass vielleicht diese Stelle ist gar nicht barrierefrei. Oder es gibt kaum Kollegen, der Erfahrung mit Menschen mit Behinderungen hat, also beim Einarbeitung oder irgendwie in einem Alltag, Berufsalltag oder sowas. Deswegen ist es auch schwer, würde ich sagen, weil mit geringem Deutschkenntnisse ist es immer prekär Jobs. Nicht manchmal, aber sehr wahrscheinlich ist diese Stelle nicht barrierefrei. Deswegen ist es uns so wichtig, die Kompetenzen und die Bedürfnisse von unseren Teilnehmenden gut analysieren, gut hören, sodass wir sie in einem richtigen Ort vermitteln können und eben ihre Teilhabe fördern können. So, was wollen die erreichen? Wo können wir was beantragen, um dieses Ziel zu fördern? Wie können wir auch den Arbeitgeber unterstützen? So, es ist eine Unterstützung für die beiden Seiten, sodass ein geflüchteter Mensch mit Behinderung sich im Arbeitsleben gut orientieren kann.
Natürlich ist die Beratungs- und Netzwerkarbeit aber nicht nur von Zugangsbarrieren und Hürden gekennzeichnet, sondern eben auch von Erfolgserlebnissen. Mit Johanna Böttcher und Ceran Cengölge habe ich deshalb über die ganz praktische Seite der Netzwerk- und Beratungsarbeit gesprochen und sie haben mir von ihren Erfolgen und Misserfolgen berichtet.
Also genau, das, was schon mal richtig was gebracht hat, fand ich, war, dass wir die LRG der Inklusionsfirmen eingeladen haben. Also darüber konnten schon einige Geflüchtete vermittelt werden. Und ich habe ja vorher sehr viel gesprochen über diese großen Hindernisse bei Geflüchteten, diese Tests zu bestehen. Da geht es aber vor allem in erster Linie dann darum, wenn kognitive Einschränkungen vermutet werden. Wir haben natürlich auch Geflüchtete, die also kriegsbedingte Verletzungen und dadurch Mobilitätseinschränkungen haben oder die Sinnesbeeinträchtigungen haben und so. Da haben wir schon eher Erfolge, da klappt es schon eher. Wobei eben Ausbildung dieses ganz große Problem in Deutschland ist. Die Betriebe, mit denen wir zusammenarbeiten und auch seit 2005 immer wieder zusammenarbeiten, sind ganz kleine Betriebe, die interessieren sich dafür, dass sie eine Person kennenlernen, die sie überzeugt und von denen sie irgendwie denken, mit der will ich gern zusammenarbeiten, die will was tun, die will in meinem Handwerksbetrieb irgendwie mitmachen oder so. Und für die tun sie dann eigentlich auch alles. Wir versuchen dann möglichst viel zu unterstützen, was dann die aufenthaltsrechtlichen Dinge angeht. Also wir haben eben auch dadurch immer wieder geschafft, dass Menschen mit einer Duldung, die eigentlich wirklich Schwierigkeiten hatten am Arbeitsmarkt, eben dort wirklich eine Berufsausbildung machen konnten. Wir machen mit den Betrieben da wirklich positive Erfahrungen, was Ausbildung angeht. Aber die Menschen scheitern oder drohen zu scheitern am schulischen Teil, in den Berufsschulen, weil dort eben wirklich Bildungssprache erforderlich ist, weil darauf immer auf korrekte Schriftdeutsch geachtet wird, weil die Aufgaben ganz speziell dann in der Prüfung, in der Innung ganz zum Abschluss, sind unglaublich kompliziert gestellt. Das hat den Hintergrund, dass man irgendwie Klagen vermeiden möchte, wenn dann Leute sagen, die Frage war aber falsch formuliert und deswegen gilt meine Note nicht. Aber sie sind dann so kompliziert formuliert, dass Menschen die nicht mehr verstehen können. Also sowohl Menschen, die eigentlich einfache Sprache benötigen, als auch Menschen, die eben Deutsch nicht als Muttersprache haben. Und deswegen ist das Thema Berufsausbildung bei Geflüchteten immer ein ganzes Stück schwieriger. Wir haben in unserem Netzwerk Nachhilfeangebote mit Fokus auf Deutsch und es gibt auch zum Glück auch noch andere Netzwerke in Berlin, die so ein ähnliches Angebot bieten. Es gibt Mentorinnen und Mentoren. Also man muss einfach wissen, wenn man sich auf eine Berufsausbildung einlässt, dass da neben der Berufsausbildung leider noch ganz viel notwendig ist, damit man im schulischen Teil mitkommt.
Wir hatten ja eine Chance, eine Ausbildung. Aber dort, das war für einen Mensch, der im Rollstuhl sitzt, dort gab es keinen Aufzug. Und dann die Lernräume waren im Oberstufe. Ja. Und es gab aber einen zum Beispiel Lastenaufzug.
Ah, ja.
Und wir waren nicht erlaubt, den Lastenaufzug irgendwie als Aufnahme zu nutzen. Ja. Deswegen, diese Chance ist ja verloren. Deswegen vielleicht, es ist nicht immer so einfach, diese technische Hilfe oder Umbau oder sowas immer zu beantragen oder zeitlich pünktlich bekommen. Aber ich habe auch eine gute Erfahrung
gemacht.
Ein Klient von uns mit Gestattung hat eigentlich Förderung von Agentur bekommen, um eine Umschulung im IT-Bereich, würde ich sagen, im Website-Design und so weiter. Und das war auch auf Englisch, diese Umschulung. Deswegen haben wir so gedacht, es ist ja so selten, eine Person mit Gestattung eine Förderung für eine Umschulung auf Englisch bekommt. Es passiert manchmal, aber nicht ja so immer, nur vielleicht ein Zufall oder Glückssache. Eine junge Frau aus russischsprachigem Raum wohnt vielleicht seit 2 Jahren in Berlin. Mit Mutter hat eine geistige Behinderung. Wir haben ja mehrmals Praktikums organisiert bei verschiedenen Werkstätten in Berlin. Eigentlich war sie ja gut, sie ist echt motiviert, lebendig, tanzt gerne, macht mit, immer gerne. Und dann die Werkstätten ja auch gute Erfahrungen mit dieser Person gemacht und dann hat uns in Polen eine Aufnahme in der Berufsbildungsbereich. Aber wir hatten ja so eine, ich würde nicht ja so eine schlechte Erfahrung sagen, aber es dauert ja ewig, bis wir eine Kontaktperson bei der Arbeitsagentur haben, die uns antwortet, die unsere Anträge gelesen und so weiter. Dann eine hat uns ja auch so gesagt, diese Person spricht ja gar kein Deutsch. Warum sollen wir diese Person erlauben, in einer Werkstatt irgendwas zu machen? Aber eigentlich Werkstätten sind ja für alle offen, ja, egal mit deutscher Sprache oder gar keine Sprache. Sie sind theoretisch für alle offen. Deswegen soll dieser Person eine Erlaubnis bekommen. Wir haben darüber so viel gekannt, auch mit unserer Juristen, andere Kollegen bei Mina. Wir haben sie auch so viel telefoniert, Beschwerden schreiben und so weiter. Aber endlich konnten wir diese Person in der Werkstatt bringen. Jetzt macht sie ihre Ausbildung in einer Werkstatt im Süden von Berlin. Die Mutter ist auch glücklich, weil sie ja einfach bequem Deutschkurse besuchen kann und danach ihr Leben weiter aufbauen kann. Es ist ja nicht nur für die Person mit Behinderung, aber auch für die Familie eine große Möglichkeit, für sich was zu machen.
Mit Johanna Böttcher habe ich noch einmal darüber gesprochen, welche Maßnahmen die Wir-Netzwerke anbieten, um gute Vernetzung und Wissenstransfer zu gewährleisten. An ihrem Statement wird noch einmal deutlich, wie wichtig die Vernetzung an der Schnittstelle Flucht, Behinderung und Arbeitsmarktinklusion ist, damit ein guter Wissensaustausch stattfinden kann und die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung und Fluchthintergrund in den Arbeitsmarkt auch wirklich gelingen kann. Mit dem finalen Statement von Johanna Böttcher möchten wir diese Folge beschließen und hoffen sehr, dass es Ihnen gefallen hat und Sie auch beim nächsten Mal, wenn es eine neue Folge geben wird, wieder reinhören. Kritik, Fragen und Feedback können Sie jederzeit an uns richten. Sie finden unsere Kontaktdaten im Impressum oder in den Shownotes. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Zeit.
Also erstmal die Schulung. Die sind entwickelt worden schon, also von den Vorgängern der Wir-Netzwerke. Bis jetzt werden sie noch nicht angeboten für Jobcenter und Arbeitsagenturen. Das ist noch in Klärung, sondern bis jetzt bieten wir die an für alle anderen Interessierten. Und da geht es, die Themen Flucht und Behinderung zusammenzudenken, also jeweils die Leute zu informieren über aufenthaltsrechtliche Hintergründe, die aus dem Bereich Arbeit mit Menschen mit Behinderung kommen. Und umgekehrt die mit Geflüchteten arbeiten, zu informieren über spezielle Maßnahmen für Menschen mit Beeinträchtigung. Also die Schulungsinhalte sind grob erstmal zu informieren über den Zugang von Geflüchteten zu Deutschkursen und dann eben, was gibt es speziell für Deutschkurse für Menschen mit Beeinträchtigung, wie kommt man da dran? Dann wieder den Zugang von Geflüchteten zu Maßnahmen der Agentur für Arbeit und der Jobcenter. Was ist da aufenthaltsrechtlich zu bedenken, sozusagen, wer ist zuständig und was gibt es da überhaupt, also was gäbe es für Fördermaßnahmen und dann natürlich auch, wie wird dann eine Beeinträchtigung festgestellt, wie läuft das mit dem berufspsychologischen Dienst und dann auch nochmal, was ist Eingliederungshilfe, was kann der Träger der Eingliederungshilfe anbieten im Kontext Arbeit und Bildung, dann informieren wir auch nochmal, also über Webseiten, wo sich Menschen mit Behinderung bzw. Geflüchtete weiter informieren können, Jobs finden können und welche weiteren Ansprechpersonen es da in der jeweiligen Region geben könnte. Und ganz sinnvoll und wichtig bei diesen Schulungen finde ich immer, wenn sich da diese unterschiedlichen Professionen begegnen. Oder oft sind es ja auch einfach Leute, die aus der sozialen Arbeit kommen, aber sich eben in verschiedenen Bereichen spezialisiert haben, dass die dann aus ihrer Praxis berichten und sich austauschen. Weil eigentlich ist das Fazit aus meiner Schulungserfahrung und aus meinen Arbeitskreisen immer, dass man eben nur weiterkommt, wenn man wirklich Leute hat, die man anrufen kann, die man fragen kann, idealerweise sogar zu zweit berät. Also das ist eigentlich eine Überforderung, diese ganzen Rechtsbereiche und diese ganzen jeweiligen Fördermöglichkeiten und jeweiligen Ansprechpartner und jeweiligen Zuständigkeiten im Kopf zu haben. Das geht eigentlich kaum. Deswegen ist da wirklich ganz dringend ein vernetztes Arbeiten notwendig. Dafür haben wir eben neben dieser bundesweiten Wir AG in Berlin seit 4 Jahren den Arbeitskreis Geflüchtete mit Behinderung in Beschäftigung. Und da ist es eben zum Glück so, dass da ganz unterschiedliche Träger zusammenarbeiten. Also einige aus dem Bridge-Netzwerk, die eigentlich bisher Erfahrung haben mit Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten ohne Beeinträchtigung oder, naja, was natürlich immer schon Kontext bei uns war, ist das Thema Traumatisierung, psychische Beeinträchtigung. Das ist bei den Menschen, die aus dem Fluchtbereich kommen, wird es schon immer mitgedacht. Aber eben andere Beeinträchtigungsformen, da ist dann erstmal, hä, was ist das, was kann ich da machen? Und da sind eben auch ja, verschiedene Träger, die eben Maßnahmen anbieten, jenseits von Werkstätten für behinderte Menschen, Maßnahmen, wie anders die Integration in den Arbeitsmarkt gelingen kann und die aber mit Geflüchteten relativ wenig dazu zu tun hatten. Ich bin total froh, dass jetzt auch jemand von der LAG der Inklusionsfirmen immer dabei ist. Das ist eine ganz tolle Zusammenarbeit geworden. Und dann ist auch jemand von dem Träger, der die Deutschkurse für blinde Menschen anbietet. Das finde ich total spannend, da diesen Austausch in dieser Runde. Wir suchen uns dann immer so bestimmte Schwerpunktthemen und tauschen uns dazu aus. Und ich finde, da können alle immer total viel voneinander lernen.
Dieser Podcast ist Teil des Crosswalls-Projekts Qualifizierung regionaler Inklusionscluster an der Schnittstelle Flucht und Behinderung, das durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Rahmen der Umsetzung des Nationalen Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention finanziell unterstützt wird. Crossroads, Flucht, Migration, Behinderung ist der Arbeitsbereich von Handicap International, in dem wir mit verschiedenen Projekten die gesellschaftliche Teilhabe von geflüchteten Menschen mit Behinderung verbessern. Crossroads berät und qualifiziert Fachkräfte der Flüchtlingshilfe und der Behindertenhilfe und fördert deren Vernetzung, damit sie Geflüchtete mit Behinderung bei deren Zugang zur gesellschaftlichen Teilhabe und den Leistungen der Behindertenhilfe gezielt unterstützen können. Im Bereich des Empowerments ermächtigt Crossroads Geflüchtete mit Behinderung, für ihre eigenen Interessen selbstverantwortlich und selbstbestimmt einzutreten. Mit der politischen Arbeit setzt sich Crossroads auf politischer Ebene für die Belange geflüchteter Menschen mit Behinderung ein. Handicap International Humanity and Inclusion ist eine gemeinnützige Organisation für Nothilfe und Entwicklungszusammenarbeit, die in rund 60 Ländern aktiv ist. Wir setzen uns für eine solidarische und inklusive Welt ein. Wir verbessern langfristig die Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderung und unterstützen diejenigen, die besonderen Schutz benötigen. Außerdem arbeiten wir für eine Welt ohne Minen und Streubomben sowie den Schutz der Zivilbevölkerung im Krieg. KI ist Co-Preisträgerin des Friedensnobelpreises von 1997. Handicap International e.V. ist der deutsche Verein von HI. Weitere Infos zum Projekt und zum Podcast finden Sie auf unserer Projektseite www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/capacity-building/.